Wer die Bibel zur Hand hat, kann gerne das erste Buch Mose mit aufschlagen oder eigentlich das nochmal aufschlagen, was wir gerade in der Textlesung gehört haben. Wir kommen nach Erntedank wieder zurück zu dem ersten Buch Mose. Und heute wollen wir uns mit den 6 Schöpfungstagen beschäftigen, die 6 Schöpfungstage. Und kein Buch des Alten Testamentes ist für das Verständnis der Heiligen Schrift so grundlegend wichtig wie dieses Buch des Anfangs. Die Erklärung in der neuen Übersetzung Schlachter 2000, dort heißt es beim ersten Buch Mose, dass es ein unantastbarer Grundstein des Glaubens ist, eine wunderbare Selbstoffenbarung des lebendigen Gottes. Also so sagt es die Erklärung in der Schlachterbibel. Und ich frage euch gleich zu Beginn dieser Predigt, was wurde schon mehr bezweifelt und umgedeutet als die Schöpfung des lebendigen Gottes? Was wurde schon mehr bezweifelt und umgedeutet? In unserer heutigen Predigt, da wollen wir uns noch einmal mit der Schöpfung befassen. Als erstes hatten wir ja die Predigt mit dem Thema "Im Anfang schuf Gott". Und wir haben gesehen, Gott hat ohne jeglichen Entwicklungsprozess geschaffen, direkt aus dem Nichts. Und zuletzt hatten wir uns im ersten Buch Mose mit dem Thema beschäftigt, und Gott sprach. Und Gott sprach und es geschah. Gott hat durch sein Wort geschaffen, durch seinen Mund. Und dies wurde uns nicht nur im ersten Buch Mose bestätigt, nein, diese Aussage, die finden wir auch ganz klar auch im Neuen Testament. Da kann sich niemand rausreden. So heißt es zum Beispiel in Johannesevangelium Kapitel 1, Vers 3. Alles ist durch dasselbe entstanden. Und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Und hier ist das Wort Gottes gemeint. Ganz klare Bestätigung auch von Johannes. Oder Petrus sagt uns in 2. Petrus 3, Vers 7, die jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort fürs Feuer aufgespart, für den Tag des Gerichtes und des Verderbens der gottlosen Menschen. Durch dasselbe Wort, wie durch das Wort, durch das Gott geschaffen hat, werden die jetzigen Himmel und die jetzige Erde für das Feuer aufgespart. Auch durch das Wort wird das Gericht kommen. Und letztendlich auch die Verbrennung dieses jetzigen Himmels und dieser jetzigen Erde. Alles geschieht durch dasselbe Wort. Die Frage ist, wer ist denn das Wort? Weißt du, dass Gottes Wort immer, aber auch immer mit dem Herrn Jesus identisch ist? Das müssen wir wissen, liebe Geschwister. Was sagt uns Johannes 1, Vers 1? Johannes Evangelium. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Und dann in Johannes 1, Vers 14. Und das Wort ward Fleisch. Das feiern wir jeden Tag, jedes Jahr an Weihnachten. Und das Wort ward Fleisch. Und wohnte unter uns, sagt Johannes. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Interessant. Wenn wir es mit dem Wort Gottes zu tun haben, dann haben wir es mit dem Herrn Jesus zu tun. Das Wort ward Fleisch. Und niemand anders ist Fleisch geworden als die zweite Person des lebendigen Gottes, Jesus Christus. Interessant. Jesus ist das ins Fleisch gekommene Wort Gottes. Und das Buch der Offenbarung zeigt uns im 19. Kapitel einen, dessen Augen wie eine Feuerflamme sind. Und auf seinem Haupte sind viele Kronen. Und er trägt einen Namen, den niemand weiß, heißt es dort. Außer ihm selbst. Und in 19, Vers 13 heißt es dann, und er ist angetan mit einem Kleide, das in Blut getaucht ist. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Und hier sehen wir wieder Jesus Christus selbst als der erhöhte Herr, als der wiederkommende Herr. Sein Name ist das Wort Gottes. Und vielleicht müssen wir es uns gleich am Anfang dieser Predigt in Erinnerung rufen. Wenn jemand sagt, dass er den Herrn Jesus lieb hat, und gleichzeitig sagt er, das Wort Gottes, das ist für mich zweitrangig, das kann ich am Tag nicht lesen, brauche ich gar nicht unbedingt. Weißt du, Bibelstunde und so, das ist für mich nicht so interessant. Dann müssen wir sagen, dann liebst du auch nicht den Herrn Jesus. Wenn jemand sagt, dass er den Herrn Jesus liebt und gleichzeitig das Wort Gottes nicht liebt oder kein Interesse im Wort zeigt, dass ihm das Wort nicht wichtig ist, derjenige lügt sich selbst an. Der lebt im Selbstbetrug. Merken wir uns, die Liebe zu dem Herrn Jesus zeigt sich vordringlich, inwiefern wir auch sein Wort lieben. Weil sein Wort ist identisch mit seiner Person. Wer das Wort Gottes nicht liebt, der liebt auch den Herrn Jesus nicht. Und zugleich sind wir so sehr darüber erstaunt, was wir alles durch das Wort erfahren, was uns das Wort zeigt, was uns das Wort aufschließt über ihn und über seine Person. Zum Beispiel Kolosser 1, Vers 16. Dort heißt es, denn in ihm, wieder in dem Sohn, in Jesus Christus, ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht in ihm. Das ist unser Herr Jesus. Alles besteht in ihm. Alles ist in ihm und von ihm und durch ihn erschaffen. Gewaltig. Liebe Geschwister, wenn wir den Herrn Jesus in dieser Dimension sehen, wie es uns die Heilige Schrift zeigt, in dieser durchaus sehr großen Dimension, wenn wir seine Macht und seine Gewalt sehen, seine Majestät, dann muss uns der Herr Jesus immer noch größer und größer werden. Noch gewaltiger und noch herrlicher blicken wir auf ihn. Ja, liebe Geschwister, wir können uns gar nicht genug mit dem Herrn Jesus befassen. Und unsere Liebe, die kann nicht groß genug zu ihm werden. Wir müssen brennen von dieser Jesusliebe. Von Jesus Christus selbst müssen wir erfasst und ergriffen sein in unseren Herzen. Sollte diesem herrlichen Herrn etwa irgendetwas unmöglich sein? Sollte demjenigen etwa etwas unmöglich sein, der selbst aus dieser großen und herrlichen Dimension, die er selbst erschaffen hat, herausgetreten ist und selber in das Menschsein hineingekommen ist, ein ganz kleiner Mensch geworden ist, durch einen Mensch in seine Schöpfung hineingeboren wurde? Sollte derjenige auch nicht Bescheid wissen über deine kleinen Sorgen und Probleme, über deine persönlichen Sorgen und Umstände? Sollte er auch nicht die Macht haben, Dinge zu vereiteln, wie wir es vorhin auch erwähnt haben? Ja, für unseren kleinen Verstand und für unser begrenztes Dasein, da mangelt es uns oftmals an Erkenntnis, da mangelt es uns manchmal an der Sichtweise, dass Gott alles im Griff hat, wenn wir unter schwierigen Umständen stehen und nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll. Und oftmals können wir so schwer Gottes Größe nachvollziehen. Auch scheint es für unseren kleinen Verstand manchmal so schwer nachvollziehbar zu sein, wie dieser wunderbare Herr alles erschaffen hat, einfach erschaffen hat. Und auch verlieren wir manches Mal den Blick dafür, dass in der Erschaffung des Himmels und der Erde, so wie in allen Dingen, welche der lebendige Gott tut, immer die ganze Dreieinigkeit beteiligt war. Einerseits können wir das Werk immer in Jesus Christus sehen, aber es ist immer die ganze Dreieinigkeit mit einbezogen. Frau Dr. Wasserzug erklärt in dem Buch Bibelschule für Jedermann die Schöpfung auf folgende Weise. Sie sagt, die Schöpfung ist das Werk des Vaters durch das Wort des Sohnes in der Kraft des Heiligen Geistes. Vielleicht mag es eine kleine Erklärung sein, ich weiß nicht, ob alle damit zufrieden sind. Sie hat versucht, auf diese Weise zu erklären. Die Schöpfung ist das Werk des Vaters durch das Wort des Sohnes in der Kraft des Heiligen Geistes. Das können wir durchaus so stehen lassen. Nun, heute wollen wir im Schöpfungsbericht noch einen Schritt weitergehen. Heute wollen wir uns mit den einzelnen Schöpfungstagen beschäftigen. Und auch das ist ein durchaus wichtiges Thema. Mit den Schöpfungstagen wollen wir uns beschäftigen. Die Bibel, die bestätigt es uns im Alten und im Neuen Testament durchweg, dass Gott der Herr in 6 Tagen Himmel und Erde erschaffen hat. Das können wir direkt aus diesem Schöpfungsbericht entnehmen, aus 1. Mose 1, das wir vorhin gehört haben, und auch aus vielen, vielen anderen Stellen in der Heiligen Schrift. Eine Stelle davon ist zum Beispiel 2. Mose 20, Vers 11. Wer das mal mit aufschlagen möchte, 2. Mose 20, Vers 11 bestätigt uns das ganz klar. Dort wird uns bestätigt, der Herr hat in 6 Tagen Himmel und Erde erschaffen. 2. Mose 20, Vers 11, da heißt es, denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und er ruhte am 7. Tag. Von 6 Tagen ist immer wieder die Rede. Das soll heute unser erster Punkt sein, von 2 Punkten, auf die ich eingehen möchte. 6 wortwörtliche Tage. Das ist der erste Punkt. 6 wortwörtliche Tage. Und es ist mir völlig bewusst, was da heute alles so für Meinungen rumkursieren. Vielleicht hat auch einer oder manche unter uns verschiedenerlei Meinungen. Wir wissen nicht, was da jeder so denkt. Ja, sagen da viele Zeitgenossen, das mit der Schöpfung in 6 Tagen, das kann ich nicht glauben. Nein, das ist unmöglich, sagt der Unglaube ohnehin. Und auch viele Kinder Gottes sind der Meinung, dass die 6 Tage im Schöpfungsbericht nicht wortwörtlich zu verstehen seien. Denn schließlich sagt ja auch Psalm 90, Vers 4, dass vor Gott 1000 Jahre sind wie der gestrige Tag. Oder 2. Petrus 3, Vers 8, wo Petrus sagt, dieses eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass ein Tag vor dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Und ich persönlich muss an dieser Stelle auch eingestehen, dass ich am Anfang meines Glaubenslebens diese Vorstellung hatte. Ich dachte, dass es sehr gut möglich wäre, dass mit den 6 Schöpfungstagen durchaus auch 6000 Jahre gemeint sein könnten. Wenn vor Gott 1000 Jahre wie ein Tag sind, wäre sehr logisch. Zumindest wäre dann manches für unseren kleinen Verstand begreiflicher. Dann könnte es ein bisschen mehr nachvollziehen. Und wir kämen mit solch einer Überzeugung auch den wissenschaftlichen Theorien etwas näher. Doch wir fragen uns an der Stelle, was behauptet eigentlich die Wissenschaft in Bezug auf die Schöpfung? Die heutige Wissenschaft ist vielfach der Meinung, dass der Himmel und die Erde mindestens 4 Milliarden Jahre alt seien. Auch ist die Wissenschaft allgemein der Meinung, dass der Mensch seit mehreren 10 Millionen Jahren existiert. Manche Schätzungen sind da, so zum Beispiel unlängst war ein Bericht in der Welt Online erschienen, worin es heißt, die Artgenossen der Urfrau Luzi gingen vor 3,2 Millionen Jahren mit Sicherheit aufrecht. Und da heißt es, das schließen US-Forscher aus dem Fund des Mittelfußknochens in Äthiopien. Nach Auskunft der Entdecker kann der Fund des 4. Mittelfußknochens diese langjährige Streitfrage endgültig klären, ob sich der Australopithecus afarensis ähnlich wie Schimpansen vierbeinig fortbewegte und noch auf Bäume kletterte oder ob er bereits den Übergang zum aufrechten Gang bewältigt hatte. Letzteres gilt als wichtiger Schritt, heißt es in diesem Text, als wichtiger Schritt der Evolution des Menschen. Auch ein weiterer Fund eines Fußknochens gäbe für die aufrechte Gangart des Menschen eindeutige Hinweise. Ist das nicht interessant, was uns die Wissenschaft alles beweisen will? Vor 3,2 Millionen Jahren konnte der Mensch bereits aufrecht gehen. War so ein wissenschaftlicher Nachweis toll. Oder wie ein anderes Wissensmagazin berichtet, Menschen brauchen schon seit Urzeiten Fleisch. Bruchstücke eines 1,5 Millionen Jahre alten Schädels zeigen deutlich Mangelerscheinung des tierischen Produktes. Es wird darin erklärt, bei unseren Vorfahren stand Fleisch wahrscheinlich schon vor 1,5 Millionen Jahren auf dem täglichen Speiseplan und damit fast 700.000 Jahre früher als bisher bekannt. Darauf deuten Fragmentstücke eines Kinderschädels hin, die in einem Tal von Tansania ausgegraben wurden. Die Substanz der Knochen war infolge von Vitamin B-Mangels schlecht und konnte das eben vorwiegend in Fleisch vorkommen, und somit wollte man das damit belegen. Solche Berichte und ähnliche, die können wir haufenweise finden. Interessant, was da uns alles im Internet vorgestellt wird oder in illustrierten und Wissenschaftsmagazinen, was uns da alles erklärt wird von der Wissenschaft. Der Mensch existiere seit mehreren Millionen Jahren. Interessant. Und welche wunderbaren Fortschritte er doch auch macht oder gemacht habe. Schade, dass die Wissenschaftler nicht mal in die Bibel hineinschauen und mal den Stammbaum der Bibel anschauen. Wer mal zu mir in die Wohnung kommt, ich habe einen wunderbaren Stammbaum in der Bibel hängen, so in A1-Plakatgröße. Kann man ganz genau nachvollziehen, von Adam bis Jesus Christus. Die ganzen Generationen, die uns in der Bibel aufgezeigt werden. Und wisst ihr, auf wie viele Jahre Menschheitsgeschichte die Bibel zurückgreift? Von Christus an 4500 Jahre zurück war Adam. Wir sind ungefähr heute 6500 Jahre zurück. Oder bis Adam. Und die Bibel zeigt uns, dass der Mensch und das menschliche Herz nicht sich irgendwie entwickelt haben, sondern dass es das Herz von Anfang an dasselbe ist. Der Mensch musste sich nicht entwickeln, sondern er war völlig entwickelt, als ihn Gott geschaffen hat. So wie ihn Gott der Herr am sechsten Tag seiner Schöpfung erschaffen hat, so ist der Mensch bis heute noch. Allerdings mit einem Unterschied. Anfangs war er ohne Sünde. Schlimm war, dass sich der Mensch mit dem Sündenfall tatsächlich zurückentwickelt hat, kann man sagen. Vielmehr, dass er gefallen ist. Und diese Katastrophe, mit dieser Katastrophe haben wir bis zum heutigen Tag zu schaffen. Was uns die heutige Forschung und Wissenschaft alles aufzeigen und vorrechnen will, glauben wir das nicht. Das ist in den meisten Fällen sehr, sehr spekulativ und entspricht bei weitem nicht den Tatsachen. Liebe Geschwister, wir müssen das glauben, was uns das Wort des lebendigen Gottes sagt. Die Datierung von Knochenfunden wird uns niemand mit Gewissheit garantieren können. Ja, da kann man sagen, 1 Million hin und her von Jahren, das kann niemand genau wissen. Man kann es gar nicht zu 100% festlegen. Auch müssen wir feststellen, dass die allgemeine Wissenschaft das Alter der Erde gar nicht wirklich beweisen kann. Zahlreiche Annahmen und Hypothesen liegen verschiedenen Arten von Methoden der jeweiligen Datierung zugrunde. Und jeder macht es irgendwie auf eine andere Art. Und dass diese Datierung weit, weit fehlen könnte, dessen sind sich die wenigsten Leute in unserer Gesellschaft bewusst. Im Gegenteil, viele Nachweise sprechen sogar dafür, dass die Erde noch sehr, sehr jung ist. Also keine Milliarden von Jahren. Denn wenn wir uns mit dem Schöpfungsbericht auseinandersetzen, dann ist es für uns sehr, sehr bedeutend, was denn nun mit diesen 6 Tagen eigentlich gemeint ist, die uns hier gezeigt werden. Sind damit Millionen von Jahren gemeint? Oder sind damit etwa 6000 Jahre gemeint? Oder sind damit sogar 6 wortwörtliche Tage mit jeweils 24 Stunden gemeint? Nun, wenn man im hebräischen Grundtext nachforscht, was schon viele getan haben, dann steht an dieser Stelle für Tag das Wort Yom. Und dieses Wort kann sowohl den ganz normale Tagesinhalte mit 24 Stunden bezeichnen oder auch eine etwas unbestimmte Zeit, welche über einen Tag hinausgeht. Hierbei muss aber betont werden, dass das im Schöpfungsbericht gebrauchte Wort Yom nie die Bedeutung einer längeren Zeitdauer beinhaltet. Und die Begründung liegt darin, dass dieser Zeitraum Yom mit dem Zyklus Tag und Nacht eingegrenzt wird. Es ist nicht irgendwie eine unbefristete Zeitdauer. Es wird mit Tag und Nacht eingegrenzt. Das heißt hier im Schöpfungsbericht, an allen 6 Schöpfungstagen wohlgemerkt, und es ward Abend und es ward Morgen. Schauen wir mal rein in unseren Text. 1. Mose 1, Vers 5. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Und es ward Abend und es ward Morgen, der erste Tag. Kennst du das heute anders? Jetzt gerade ist es morgens, Sonne scheint, aber auch heute wird es bestimmt Abend werden. Das ist etwas, was wir ganz bestimmt wissen. Wäre komisch, wenn es nicht so wäre. Zumindest ist es seit der Schöpfung so. Und es ward Abend und es ward Morgen. Und wie viele Stunden hat bei uns ein Tag? Ich kenne nur 24 Stunden Tage. Hier wurde uns der erste Tag beschrieben. Vers 8. Und Gott nannte die feste Himmel. Und es ward Abend und es ward Morgen. Der zweite Tag. Eingrenzung von diesem Begriff Yom. Vers 13. Und es ward Abend und es ward Morgen. Der dritte Tag. Vers 19. Und es ward Abend und es ward Morgen. Der vierte Tag. Vers 23. Und es ward Abend und es ward Morgen. Der fünfte Tag. Vers 31. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und es ward Abend und es ward Morgen. Der sechste Tag. Frage uns, wie merkwürdig müsste es sein, wenn Gott das Universum erschaffen hat mit Tag und Nacht, wie es heute ist, und Tag und Nacht dann jeweils, sagen wir mal, jeweils zu 500 Jahren aufgespalten gewesen wären in der Schöpfung. Oder dass es sogar Tausende oder Millionen von Jahren gewesen wären. Das wäre sehr merkwürdig. Wenn damals ein ganz anderer Tag da gewesen wäre, als Gott Himmel und Erde erschaffen hat, als wir es bis heute noch haben, wie es immer fortlaufend ist. Das macht uns merkwürdig. Es zeigt uns schon ziemlich deutlich auf, dass es ein 24-Stunden-Tag gewesen sein muss. Ein weiteres Indiz, dass es Tage von 24 Stunden waren, das erkennen wir, wenn wir die Worte aus 2. Mose 20, Vers 11, was wir vorhin gelesen haben, nochmals in Erinnerung rufen. Wie hieß es da? Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am 7. Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. In diesem Vers wird der Schöpfungsbericht und die Tage des Schöpfungsberichtes genau gezeigt, wie wir heute noch die Wocheneinteilung haben. 6 Tage arbeiten, 1 Tag ruhen. Es wird hier ganz genau von Gott, dem Herrn selber, auf die Menschheit, zunächst auf das Volk Israel übertragen. Ihr sollt es auch so machen, weil Gott an 6 Tagen Himmel und Erde erschaffen hat. Am 7. Tag ruhte, sollt auch ihr ruhen. Am 7. Tag von allen Werken. Und Gott hat seinem Volk Israel den Sabbat auferlegt. Er war mit dem Gesetz verankert. Der Sabbat musste gehalten werden, der Ruhetag. Ganz genauso, wie er es selber gemacht hat, so sollte es auch sein Volk tun. Warum sollte dann bei Gott in der Schöpfung, warum sollte es dann ein Tag 1000 Jahre gewesen sein, wenn es nachher das Volk Israel genauso machen sollte? Ist es nicht auch bis heute in unserer Kultur so, in unserem Wochensystem. Wir kennen 6 Werktage und danach folgt ein Sonntag, ein Ruhetag. Der Ruhetag ist in unserem Land sogar gesetzlich geschützt. Welch ein Segen Gottes, etwas Wunderbares, dass wir heute Ruhe haben dürfen, dass wir heute hier sein dürfen, dass wir unter sein Wort kommen dürfen. An 6 Tagen sollst du arbeiten und am 7. sollst du ruhen. Es ist ein wunderbares Spiegelbild, was wir heute jede Woche erleben, auf die Schöpfung des lebendigen Gottes zurück übertragen. Ein wunderbares Muster und einen sehr, sehr schönen Zyklus haben wir auch hier von Gott bekommen. Und Gott segnet es, wenn man den Ruhetag einhält. Es ist sein Prinzip von Anfang an. Bei uns ist es nicht mehr mit dem Gesetz verbunden, aber es wird jeder gesegnet, wenn er den Ruhetag einhält. Gott hat uns Menschen nicht als Arbeitstiere geschaffen. Sonst würden wir vielleicht noch 10 Tage oder 10 Arbeitstage einführen und keinen Ruhetag. Und immer weiter, immer weiter, immer weiter. Das würde der Teufel machen wollen. Es ist auch traurig, dass man immer mehr auch solche Sonntage erlebt, wo die Geschäfte offen haben, wo Tag der offenen Tür sind. Auch in meinem Ort, da ist jetzt wieder Marktsonntag heute, da springen wieder alle auf den Markt. Und die Händler, die kriegen nie keine Ruhe. Die Geschäfte sind immer länger offen, am besten noch Tag und Nacht, dass die Menschen ja keine Ruhe mehr finden. Aber Gott hat es für uns so geregelt, wie er es auch gemacht hat. 6 Tage hat er gearbeitet und dann, jetzt darf ich mal zurückschauen auf mein Werk, darf es mit Ruhe genießen, darf aufatmen, darf mich daran erfreuen. In unserer heutigen europäischen Wochenzählung ist der Sonntag der 7. Tag der Woche. Früher war das nicht so. Bis 1976 war der Sonntag auch in Deutschland der 1. Tag in der Woche. Und dies entsprach dem Tag der neutestamentlichen Gemeinde, welche sich am 1. Tag der Woche, also am Sonntag, versammelte. In den USA und in Israel oder in den arabischen Ländern dagegen ist bis heute die Wochenzählung immer noch so angelegt, dass der Sonntag der 1. Tag der Woche ist. Kommen wir jetzt nochmals auf die 6 Tage zurück. Kommen wir nochmals zu der Annahme zurück, dass die 6 Schöpfungstage auch jeweils 1000 Jahre sein könnten. Wenn wir uns mal dazu Gedanken machen, als Gott der Herr den Menschen erschaffen hat, Adam. Wie alt wurde Adam? Adam wurde 930 Jahre alt, das zeigt uns 1. Mose 5, Vers 5. Dort heißt es also, dass Adams ganzes Alter 930 Jahre betrug, als er starb. Wenn Gott nun infolge der Schöpfung des Menschen 1000 Jahre geruht hätte, wenn ein Tag 1000 Jahre damals schon gewesen wären, dann hätte der Mensch, also Adam, nicht einmal diesen Ruhetag Gottes völlig erlebt. Da hätte Gott gar nichts getan in der Zeit. Da hätte der erste Mensch Adam von Gott 1000 Jahre lang nichts gesehen und nichts gehört. Er hätte es gar nicht mehr erlebt, bis Gott wieder irgendwie was getan hätte. Dann hätte Adam zum Beispiel nach dem Sündenfall, das hätte er gar nicht mehr erlebt, bis Gott mal eingegriffen hätte. Er hätte Gott gar nicht nach Adam gesucht. Er hat sich ja zur Ruhe gesetzt am Ruhetag. Dann hätte Adam nach dem Sündenfall lange warten müssen, bis Gott wieder die Gemeinschaft mit ihm gesucht hätte. Adams Leben, das hätte nicht ausgereicht, bis Gott aus seinem Ruhetag hervorgegangen wäre. Also das sehen wir können das nicht einfach vertauschen mit 1000 Jahren, das geht gar nicht. Das funktioniert nicht. Liebe Geschwister, in solchen Beispielen, da sehen wir eindeutig, dass wir in Erklärungsnöte kommen, wenn wir da mal ein bisschen drüber nachdenken. Wenn wir die Aussagen des ersten Buches Mose nicht wortwörtlich nehmen. Auch wenn jemand mit der Aussage des Petrus kommt und es darin begründen will, dass vor dem Herrn ein Jahr wie 1000 Jahre sind und 1000 Jahre wie ein Tag, dann muss es derjenige am Ende auch zugeben, das musste ich auch eines Tages, dass dieser Text überhaupt nichts mit der Schöpfung zu tun hat. Man muss nämlich immer auch den Zusammenhang erfassen, den Kontext. sondern Petrus möchte darin zum Ausdruck bringen, dass Gottes Zeitmaß viel größer ist als unser Zeitmaß. Er steht über Zeit und Raum, ganz anders als wir begrenzte Menschen. Für Gott sind 1000 Jahre nicht viel. Aber das heißt nicht, dass ein Schöpfungstag 1000 Jahre gewesen wären. Es gibt also schon sehr eindeutige Begründungen und Indizien dafür, dass die Schöpfungstage als wortwörtliche 24-Stunden-Tage zu verstehen sind. Und das ist es übrigens auch, was wir hier in der Gemeinde so vertreten. In unserem Glaubensbekenntnis zum Beispiel, unter Punkt 3, wer es schon gelesen hat, über die Schöpfung. Dort haben wir reingeschrieben, wir glauben, dass Gott das Universum schuf, ohne Vorhandensein der Materie und ohne jeglichen Entwicklungsprozess in 6 wortwörtlichen Tagen, gemäß dem Schöpfungsbericht im 1. Buch Mose, Klammer Genesis. Also wir vertreten das hier in der Gemeinde, wenn es vielleicht manche auch noch nicht wissen. Wir glauben das, dass Gott seine Schöpfung in wortwörtlichen Tagen zur Ausführung gebracht hat. In 6 wortwörtlichen Tagen, solche Tage, wie wir sie bis heute erleben. Vielleicht stellt sich nun der eine oder andere von uns die Frage, ob es denn so wichtig ist, dass wir die Schöpfung ohne jeglichen Entwicklungsprozess und die Schöpfungstage als 24-Stunden-Tage verstehen müssen oder vertreten müssen. So kann man die Frage nur mit einem eindeutigen Ja beantworten. Ja, es ist sehr wichtig, dass wir das so verstehen. Denn es ist sehr wichtig, was wir bereits hier gleich am Anfang in der Heiligen Schrift sehen und was wir gleich am Anfang auch vertreten von der Schrift heraus und nicht sagen, ja, weiß ich nicht, kann man auslegen, wie man will, keine Ahnung. Nein, es ist sehr wichtig, dass wir darin Klarheit haben, dass wir es begründen können und dass wir es auch so sehen können aus dem Wort heraus. Wenn wir diese Sache nicht wortwörtlich nehmen, dann lassen wir der Evolution und auch der Wissenschaft und somit dem Unglauben gleich alle Torentüre offen. Und zugleich ist es für uns sehr inkonsequent, wenn wir an dieser Stelle sagen, ich weiß es nicht, ich überlasse es dem Zufall, wo es doch ganz klar eigentlich aus der Schrift erfassbar ist. Und dann geht der Unglaube dann vielleicht auch so weiter im 1. Buch Mose. Denn wir lesen dann nachher noch von ganz anderen Dingen, worin es dann heißt, dass Gott, der Herr, den Menschen aus dem Staube der Erde erschaffen hat. Ja, wollen wir dann das glauben? Oder dass die Frau aus dem Manne hervorgegangen ist, dass der Herr dem Manne eine Rippe entnommen hat. Ja, können wir auch nicht glauben, oder? Aber da möchte ich uns fragen an der Stelle, möchten wir uns wirklich ganz zu Gottes Wort stellen? Oder möchten wir immer nur herumeiern? Oder wollen wir uns nur für einzelne Teile herauspicken, die wir vielleicht gerade mal so für uns sehen können und die wir dann auch glauben können? Liebe Geschwister, wenn es so ist, dann können wir die Bibel zumachen. Entweder das ganze Wort oder gar nichts. Vom Anfang bis zum Schluss der Bibel heißt es, von dem lebendigen Gott. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Und wenn du nicht glauben willst, dann hat Gott kein Gefallen an dir. Denn wer zu Gott kommen soll, der muss glauben, sagt Hebräer 11, Vers 6, dass er ist und dass er die, welche ihn suchen, belohnen wird. Die Bibel ist ein Werk des Glaubens. Und wer sich mit der Bibel beschäftigt und wer den Willen Gottes tun will, der wird es erfahren, ob es die Wahrheit ist oder nicht. Aber wenn du die Wahrheit gar nicht tun willst, dann wirst du es auch nie erfahren. Und die anderen Menschen, die nur darum herum diskutieren, die werden es auch nie erfahren. Die werden wir nie überzeugen können, wenn sie nicht wirklich mal anfangen, Glauben zu schenken. Wir müssen beten, dass Gott den Glauben in die Menschen wirkt. Er möchte es tun. Aber ich denke, wohl wären wir nicht hier heute Morgen, wenn wir nicht an ihn und an sein Wort glauben würden. Wir bleiben also beim Schöpfungsbericht, dass Gott der Herr in 6 wortwörtlichen Tagen Himmel und Erde erschaffen hat. kommen wir jetzt noch zu einem zweiten Punkt. Ich habe heute nur zwei Punkte. Erstens, sechs wortwörtliche Tage. Zweitens, die sechs Schöpfungstage. Was geschah in diesen sechs Schöpfungstagen? Menschlich gesehen eine enorme Arbeit, die da Gott geleistet hat. Ein gewaltiges Ausmaß, was Gott hier geschaffen hat. Gottes schöpferische Kraft und Macht. Kommen wir zurück, 1. Mose 1, Vers 3, der erste Tag. Oder wir müssen ab Vers 1 lesen. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde war wüst und leer, und es lag Finsternis auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Ganz genauso, wie wir es heute noch haben. Wenn wir Licht haben, ist es Tag. Wenn es finster ist, dann ist es Nacht. Und es ward Abend und es ward Morgen, der erste Tag. Am ersten Tag befahl also Gott, dem Licht aus der Finsternis hervorzuleuchten. Es soll Licht werden. Nur darf jetzt diese Tat nicht mit der Erschaffung der Sonne, des Mondes und der Sterne verwechselt werden, weil die waren hier noch nicht dran. Die wurden erst am vierten Tag erschaffen. Sondern Gott setzte hier den Zyklus. Er setzte eigentlich einfach diesen Zyklus ein von Tag und Nacht. Er setzte Tag und Nacht in Kraft. Und wir müssen sehen, dass es zu diesem Zeitpunkt noch keine Trennung zwischen Himmel und Erde gab. Und es gab noch keinen Luftraum, wie wir es jetzt haben. Es war zunächst einfach alles mit Wasser bedeckt, finster und leer. Wie hat es denn in deinem Leben früher ausgesehen? Das ist nämlich eine wunderbare Parallele zu unserem geistlichen Leben. War dein Leben auch früher finster? Hast du vor Gott gut ausgesehen? Vielleicht in der Welt schon. Aber vor Gott warst du finster und leer. War es nicht vorher so in deinem und meinem Herzen, dass da Finsternis war? Dass dein und mein Herz von dem Gott dieser Welt, also vom Teufel, verblendet und verfinstert war? Wir waren nichts Schönes vor Gott. Damals hatten wir nichts von dem erkannt, was der Herr Jesus am Kreuz vollbracht hat. Was es bedeutet, dass er sein Blut für die Menschen gegeben hat. Wir waren einfach verfinstert, wir waren verblendet, wir haben nichts erkannt. Auch nichts für uns in Anspruch genommen. Vielleicht hatten wir damals schon etwas davon vernommen oder gehört, aber wir konnten persönlich nichts damit anfangen. Wir waren verblendet, wir waren verfinstert, wir waren dem Fürsten dieser Welt verfallen, dem Teufel. Als uns aber das helle Licht des Evangeliums aufleuchtete, sagt das Neue Testament, da gab Gott Licht in dein und in mein Herz. In dein und mein verfinstertes Herz. 2. Korinther 4, Vers 6. Dort sagt Paulus, denn der Gott, welcher aus der Finsternis Licht hervorleuchten hieß, der hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, zur Erleuchtung mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Wow. Gott hat aus dir und mir eine Neuschöpfung gemacht in Jesus Christus. Er hat es in dir und mir genauso Licht werden lassen wie damals, als die Erde finster und leer war. Wüst und leer heißt es hier am Anfang. Wunderbar. Kommen wir zum zweiten Tag. Vers 6 bis 8. Und Gott sprach, es soll eine Feste entstehen inmitten der Wasser, die bilde eine Scheidewand zwischen den Gewässern. Und Gott machte die Feste und schied das Wasser unter der Feste von dem Wasser über der Feste, dass es so ward. Und Gott nannte die Feste Himmel. Und es ward Abend und es ward Morgen der zweite Tag. Von dem zweiten Tag wird uns gezeigt, dass die Erde vollständig mit Wasser bedeckt war. Doch nun vollzog Gott eine Trennung. Es war also Wasser über der unteren Feste und eine obere Feste, welche Gott dann den Himmel nannte. In Schlachter 2000 wird von einer Ausdehnung gesprochen. Oder in anderen Übersetzungen von einem Gewölbe, das Gott hier hat entstehen lassen. Es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser. Somit entstand der Luftraum. Und Gott nannte die Ausdehnung Himmel. Und die Erde, die haben wir schon bereits im ersten Vers. Himmel und Erde. Kommen wir zum dritten Tag. Vers 9. Und Gott sprach, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an einem Ort, dass man das Trockene sehe, und es geschah also. Und Gott nannte das trockene Land, aber die Sammlung der, Entschuldigung, und Gott nannte das trockene Land, aber die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, es lasse die Erde grünes Gras sprossen und Gewächs, das Samen trägt, fruchtbare Bäume, deren jeder seine besondere Art Früchte bringt, in welche ihr Same sei auf Erden. Und es geschah also. Und die Erde brachte hervor Gras und Gewächs, das Samen trägt nach ihrer Art, und Bäume, welche Früchte bringen, in welche ihr Same ist, nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und es ward Abend und es ward morgen der dritte Tag. Hier am dritten Tag, da wird für uns auf einmal das Festland sichtbar. Jetzt wird auf einmal das Land sichtbar und das Grüne, das Gott geschaffen hat. Die Vegetation. Wir sehen, dass sich das Wasser an verschiedenen Stellen gesammelt hat. Und Gott ließ die Vegetation entsprießen und Bäume von der Erde. Ein jedes nach seiner Art. Wohl reichte hierfür das bestehende Licht schon aus. Doch nun lesen wir am vierten Tag, dass der Herr auch die Lichter an der Himmelsfeste schuf. Tag 4, ab Vers 14. Und Gott sprach, es seien Lichter an der Himmelsfeste zur Unterscheidung von Tag und Nacht. Die sollen zur Bestimmung der Zeiten und der Tage und Jahre dienen und zu Leuchtern an der Himmelsfeste. Dass sie die Erde beleuchten. Und es geschah also. Vers 16, und Gott machte die zwei großen Lichter. Das große Licht zur Beherrschung des Tages und das kleine Licht zur Beherrschung der Nacht. Dazu die Sterne. Und Gott setzte sie an die Himmelsfeste, damit sie die Erde beleuchten. Und den Tag und die Nacht beherrschten und Licht und Finsternis unterschieden. Und Gott sah, dass es gut war. Und es war Abend und es ward morgen der vierte Tag. Also nun waren die Lichtquellen am Himmel vorhanden, die wir auch heute noch sehen. Im Universum, wenn wir rausschauen, die Sonne, die Lichtquelle des Tages. Und bei Nacht sehen wir allermeist den Mond und die Sterne. Das hat Gott am vierten Tag geschaffen. Das große Licht zur Beherrschung des Tages. Und das kleinere Licht zur Beherrschung der Nacht, dazu die Sterne. Wie wunderbar. Solche wunderbaren Lichtquellen, die Gott geschaffen hatte. Und über Sonne, Mond und Sterne, über das Universum wurde es auch möglich, die Tageszeiten festzulegen und auch einen Kalender festzulegen. Dinge, die für uns heute so ganz selbstverständlich sind. Kommen wir zum fünften Tag. Vers 20. Und Gott sprach, das Wasser soll wimmeln von einer Fülle lebendiger Wesen. Und es sollen Vögel fliegen über die Erde an der Himmelsfeste dahin. Und Gott schuf die großen Fische und alles, was da lebt und webt, wovon das Wasser wimmelt, nach ihren Gattungen. Dazu vielerlei oder allerlei Vögel nach ihren Gattungen. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehret euch und füllet das Wasser im Meere. Und das Geflügel mehre sich auf Erden. Und es ward Abend und es ward morgen der fünfte Tag. Gott schafft also alles Leben im Wasser, alle Fische nach ihrer Art. In den Meeren, in den Seen, in den Flüssen, in den Bächen, alles was da lebt und schwimmt. Und Gott schafft auch an diesem Tag, an dem fünften Tag, auch das Geflügel, alle Vögel, und gibt ihnen den Auftrag, fruchtbar zu sein und sich zu mehren. Und so geschah es. Und jetzt kommen wir zum letzten Schöpfungstag, zum letzten Werktag Gottes, dem sechsten Tag. Und ich meine, dieser Tag ist eigentlich noch ein ganz, ganz besonderer und gewaltiger Tag. Tag 6, Vers 24. Und Gott sprach: Die Erde bringe hervor lebendige Wesen nach ihrer Art, Vieh, Gewürm und Tiere des Feldes nach ihrer Art. Und es geschah also. Vers 25. Und Gott machte die Tiere des Feldes nach ihrer Art und das Vieh nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Also die Erde, die sollte das ganze Vieh hervorbringen. Sie sollte die Tiere des Feldes nach ihrer Art hervorbringen. Vieh, Gewurm, Tiere des Feldes nach ihrer Art. Und es geschah also. Und wenn wir das alles sehen, was Gott für eine Vielfalt geschaffen hat, auch an Tieren, man staunt, es ist so gewaltig. Auch natürlich an der ganzen Pflanzenwelt, was wir sehen, das ist enorm. Man kann es gar nicht erfassen und begreifen in einem kleinen Menschenleben. Und liebe Freunde und Geschwister, es ist nicht wunderbar, wie jeden Tag in diesen sechs Tagen etwas geschieht, wenn Gott spricht. Die Evolutionstheorie hat dagegen unsere ganze Gesellschaft regelrecht verseucht und verunstaltet. Wenn wir dagegen den Schöpfungsbericht lesen, dann sehen wir, dass Gott die Pflanzen nach ihrer Art geschaffen hat, dass er die Fische und die Vögel nach ihren Gattungen geschaffen hat, dass er das Vieh, das Gewürm und die Tiere des Feldes jeweils auch nach ihrer Art geschaffen hat. Und das ist das Schöne zu sehen, dass das ein Beweis dafür ist, dass diese Arten und Gattungen überhaupt keinem Entwicklungsprozess unterlegen sind, sondern Gott, der Herr, hat sie geschaffen. Und ganz genauso waren sie da. Es musste nichts entwickelt oder auch nichts weiterentwickelt werden, überhaupt nicht. Sondern Gott hat sie so geschaffen und so ausgestattet und so fertiggestellt, wie er sie geschaffen hat. Ich denke, wenn wir heute an die Autoindustrie denken und uns ein Auto kaufen, dann denken wir auch nicht, dass sich dieses Auto eines Tages weiterentwickeln würde. Ich selber fahre einen Opel Meriva. Ich zumindest bin auch nicht der Meinung, dass der vielleicht in 100 Jahren mal ein Mercedes sein könnte. Oder wenn jemand einen Volkswagen fährt, dass das eines Tages vielleicht daraus, dass sich dieser Volkswagen zu einem BMW entwickelt. Ja, vielleicht die neuen Modelle sehen vielleicht eines Tages ähnlich aus, wenn sie so weitermachen. Aber diese Serie, die du heute fährst, die wird immer diese Serie bleiben. Es wird nie eine andere Serie werden. Ein Opel wird immer ein Opel bleiben. Meriva wird immer Meriva bleiben. Oder ein Golf wird immer ein Volkswagen, ein Golf bleiben. Der wird sich nicht weiterentwickeln. Es wird immer diese Serie sein, welche vom Hersteller so erstellt und benannt worden ist. Und auch BMW oder Mercedes wird auf seine Art, nach seinem Zweck und nach seiner Preisklasse geschaffen, so wie sie benötigt werden, so wie es der Markt bedarf. Und wie wunderbar, dass wir das auch fast so auf unsere Schöpfung übertragen können. Wenn wir in der ganzen Schöpfung sehen, dass sich diese Dinge nicht entwickeln mussten, die wir heute sehen, sondern sie waren da, wie sie Gott geschaffen hat. Und sie sind damals so da gewesen, sie sind heute noch so da. Und zwar hat sie Gott sehr, sehr schnell geschaffen. Und nun kommt zum Abschluss zusätzlich am sechsten Tag die Krone der Schöpfung. Und das ist der Mensch. Und bitte, das müssen wir uns unbedingt merken. Unbedingt. Der Mensch wurde extra geschaffen. Er wurde nicht mit den Pflanzen geschaffen, er wurde nicht mit den Tieren geschaffen, sondern der Mensch, der wurde extra geschaffen. Wenn auch viele Tiere am sechsten Tag geschaffen worden sind, so wird uns doch die Schöpfung des Menschen hier extra gezeigt. Es war ein extra Schöpfungsakt. Erst als alles andere vorhanden war, da kam Gott in seinen Überlegungen daran, um den Menschen zu schaffen. Vers 26. Und Gott sprach, und es war noch im sechsten Tag, wir wollen Menschen machen, nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer, über die Vögel des Himmels und über das Vieh auf der ganzen Erde, auch über alles, was auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, ihm ähnlich. Gott sieht nicht so aus wie wir, aber Ähnlichkeiten sind da. Wir können denken, fühlen, wollen, so wie auch Gott denken, fühlen und wollen kann. Gott ist eine Person, auch hat Gott den Menschen als eine Person geschaffen, in Leib, Geist und Seele. Wir sind keine Dreieinigkeit, Gott zeigt sich in drei Personen und er ist doch ein Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Aber Gott hat auch den Menschen in einer Dreiheit geschaffen, mit Leib, Geist und Seele. Ist nicht gleichzustellen mit drei Personen, aber auch der Mensch besteht in einer Dreiheit. Und der Mensch ist im Gegensatz zum Tier eine Persönlichkeit, das müssen wir unterscheiden. Manche tun heute so, als ob Tiere Personen wären. Stimmt nicht, ein Tier ist keine Person und wird nie keine Person werden. Nein. Darin unterscheidet sich nämlich das Tier gänzlich vom Menschen. Gott hatte den Menschen geschaffen mit Leib, Geist und Seele. Und der Mensch, der kann selber auch Dinge machen und schaffen, ähnlich wie Gott. Und Gott hat dem Menschen sehr, sehr viel Kreativität gegeben, wenn wir daran denken, was Gott dem Menschen alles gegeben hat, auch hier auf Erden zu erfinden und zu tun und zu machen. Ist toll. Und Gott hatte den Menschen mit einem großen Auftrag geschaffen. Er wollte jemanden in seine Schöpfung hineinstellen, der hier die Oberhand hat. Er hatte den Menschen mit einem Auftrag geschaffen, er darf die Erde sich selbst untertan machen und darüber herrschen. Vers 27, und Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde Gottes schuf er ihn, männlich und weiblich schuf er sie. Und Gott segnet sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan. Und herrschet über die Fische im Meer, über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, was auf Erden kriecht. Und Gott sprach, siehe, ich habe euch alles Gewächs auf Erden gegeben, das Samen trägt, auch alle Bäume, an welchen Früchte sind, die Samen tragen. Sie sollen euch zur Nahrung dienen. Ein völliger Widerspruch zur Wissenschaft. Wir haben vorhin den Bericht gelesen, dass die Wissenschaft beweisen will, vor 1,2 Millionen Jahren hätte der Mensch schon Fleisch gegessen. Stimmt gar nicht. Wenn wir die Menschheit bis auf 6500 Jahre zurückverfolgen, bis Adam, und nicht mal am Anfang hat der Mensch Fleisch gegessen, das war erst in der Zeit der Sündflut bei Noah, oder nach der Sündflut durfte der Mensch Fleisch essen. Anfangs war der Mensch ein Vegetarier. So hat es Gott gegeben. Aber allen Tieren der Erde, sagt er hier in Vers 30, allen Vögeln des Himmels und allem, was auf Erden kriecht, allem, was eine lebendige Seele hat, habe ich alles grüne Kraut zur Nahrung gegeben und es geschah also. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut und es war Abend und es war morgen der sechste Tag. Und jetzt sind wir am Ende dieser wunderbaren Werktage. Gott hat ein großes, herrliches Werk getan. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn wir dieses Wunderwerk betrachten und in diese Schöpfung hineinschauen und ob wir darin immer wieder aufs Neue unseren allmächtigen Herrn und Gott bewundern können. Ich weiß auch nicht, wie es dir geht. Wir sind ja ein gewisses Abbild von dem lebendigen Gott. Wenn du eine Woche lang gearbeitet hast, 6 Tage die Woche, die meisten arbeiten ja ohnehin nur noch 5 Tage, aber wenn eine Woche so richtig ausgefüllt war, wenn du aus dieser herauskommst, mit Arbeit und Terminen, und du bist in dieser Woche mit vielem gut vorangekommen, dann ist man wahrscheinlich irgendwo müde und doch irgendwann erholungsbedürftig. Doch letztendlich ist man vielleicht auch dankbar und zufrieden mit dem, was man schaffen konnte. Und man freut sich über all das, was man machen durfte. So ist es das Normale. Dies sehen wir zumindest bei dem lebendigen Gott. Unser Herr und Gott, der wird nicht müde und kaputt, der wird nicht müde und matt, sagt Jesaja, wie wir Menschen. Er ist in Ewigkeit derselbe, bei ihm ist keiner matten. Doch er hatte die Notwendigkeit gesehen, nach diesen 6 Tagen, wenn ich dieses jetzt alles gemacht und erschaffen habe, dann brauche ich jetzt eine Zeit, um auszuruhen. Ich brauche eine Zeit, um über diese Dinge nochmals nachzudenken. Ich brauche eine Zeit, um mich auch an diesen Dingen zu erfreuen. Ich brauche einen Ruhetag. Und Gott, der Herr, der hat sein Werk angesehen und sich daran erfreut und konnte sagen, ja, es ist alles sehr gut geworden. Das sagte er am Ende des 6. Tages. Und anschließend kam der 7. Tag und er ruhte von allen seinen Werken. Und darauf wollen wir dann noch in der nächsten Predigt näher eingehen. Wir belassen es heute mit den 6 Schöpfungstagen. 2 Punkte hatten wir uns angesehen. 6 wortwörtliche Tage und zweitens die 6 Schöpfungstage. Wir staunen über Gottes wunderbare Schaffenskraft und wir danken ihm, dass wir zu ihm, diesem wunderbaren Gott, gehören dürfen. Amen.
Amen.
Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir werden nicht fertig mit Staunen, wenn wir in diesen Schöpfungsbericht hineinschauen. Und wir werden auch niemals fertig mit Studieren, wie sich das alles in den Einzelheiten zugetragen hat. Und du weißt, o Herr, wie viele Menschen heute auch diesen Bericht beinahe ins Lächerliche ziehen. Sie es nicht glauben, dass du, o Herr, dieses Werk in 6 Tagen getan hast, Himmel und Erde erschaffen hast. Aber Herr, wir möchten es immer mehr erfassen, wir möchten es immer mehr begreifen und wir möchten es immer mehr glauben, Herr. Danke, Herr, dass du uns diesen Glauben gegeben hast und dass wir wissen dürfen, dass bei dir, dem heiligen und lebendigen Gott, kein Ding unmöglich ist. Ja, wir möchten dich preisen und wir möchten dich staunend anbeten, Herr, dass du uns Menschen, Herr, in deine Schöpfung hineingestellt hast und dass du uns auch hier so vieles darreichst, was wir täglich aus deiner gnädigen und barmherzigen Hand nehmen dürfen. Wir möchten dir danken, Herr, und möchten dich preisen, auch dass du jeden einzelnen von uns kennst, die wir heute hier versammelt sind. Und wir möchten dich bitten, Herr, dass du uns täglich diesen Aufblick gibst, Herr, dass wir in deiner Hand durch das Leben gehen, in deiner Hand auch durch die kommende Woche gehen, Herr, und dass wir sehen dürfen, wie wunderbar, herrlich und groß du bist, auch allein in deiner Schöpfung. Öffne uns immer wieder aufs Neue die Augen. Wir preisen dich in deinem Namen. Amen.